geht in dieser Predigtreihe ja sehr stark um Gott lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Und über Gott lieben ist viel gepredigt worden, was das bedeuten könnte. Und andere lieben ist auch viel gesagt worden. Aber bei dem Thema, mich selbst zu lieben und anzunehmen und wie wichtig das ist, auch in Bezug auf die anderen beiden Anliegen, ich glaube, da ist manchmal zu viel geschwiegen worden. Und das wollen wir in dieser Zeit einfach mal betonen. Liebe ist alles, ist unser Thema, heute der sechste Teil. Und heute heißt dieser Teil, den inneren Kritiker entmachten. Und wir schauen mal, was es damit auf sich hat. In 2. Johannes 2, Vers 1, da schreibt der Johannes: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Sagen wir mal alle zusammen Fürsprecher. Fürsprecher. Offenbarung 12, Vers 10, da schreibt wohl der gleiche Johannes: Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sagen wir mal zusammen Verkläger. Verkläger. Um diese beiden Typen geht es ganz viel in deinem täglichen Leben in der Jesus-Nachfolge. Hier sind zwei himmlische Stimmen, ja, zwei himmlische Stimmen in der unsichtbaren Welt, die laut werden. Der eine ist Jesus Christus, unser großer Bruder, aber nicht nur unser großer Bruder, sondern auch unser Fürsprecher. Ich mag das Wort, wie es übersetzt wurde, Fürsprecher. Das Wort wird an anderen Stellen mit Anwalt übersetzt, aber jemand, der für dich spricht, weil er für dich ist, weil er dich positiv sieht, jemand, der sich immer wieder für dich verwendet. Ich denke manchmal also einen Lobbyisten am Bundestag, ja, der vielleicht von der Autoindustrie finanziert ist oder auch von der Evangelischen Allianz, da gibt es auch einen. Das ist ein Fürsprecher, der spricht für diese Autoindustrie. Und wenn das mal wieder Diskussion ist und vielleicht soll irgendwas an Regeln neu gemacht werden, dann spricht er mit den Abgeordneten. Er spricht für sein Interesse, für die Autoindustrie. Und so haben wir nicht am Bundestag, viel wichtiger, im Himmel einen Fürsprecher, in der himmlischen Welt einen Fürsprecher, der für dich spricht, der für dich eintritt, der dich positiv sieht und der deine Anliegen auf dem Herzen trägt. Er sieht dich durch und durch positiv und er liebt dich. Ein Fürsprecher, der es nicht für Geld macht, sondern er liebt dich. Er tut es aus seiner Leidenschaft heraus für dich. Aber dann gibt es diese zweite Stimme im Himmel. Der Satan, der Verkläger der Brüder, wenn man es richtig übersetzen würde, in der Art und Weise, wie auch das Griechische angewandt wurde, müsste man heute sagen, der Brüder Sternchen innen. Ja? Also im Wort Brüder waren die Schwestern damals immer mit drin, das war so ein Sammelbegriff. Ne? Also der Verkläger der Brüder innen oder der Brüder und Schwestern, und der ist wirklich das andere Extrem, der sieht dich nur negativ. Der hat nichts Positives über dich zu sagen. Es ist die Stimme in dir, die ewig nörgelt, die dich ewig verklagt und dir schlechte Laune macht. Sie verhöhnt dich und dieser Verkläger lässt nichts Gutes an dir. Er akzeptiert nichts Positives. Die positiven Dinge, die muss er zerreden, die muss er auch noch irgendwie kritisieren und kleinreden. Er sagt niemals etwas Nettes, aber er tritt ein für Ideale und moralische Forderungen. Und jetzt könnte man sagen, na ja, aber das ist ja nichts Böses, das ist ja nicht schlecht, wenn einer eintritt für Ideale und moralische Forderungen. Nur es sind nicht wirklich deine Ideale, es sind seine Ideale, ja, und seine Forderungen. Das hat nichts damit zu tun, dass man mal drüber nachdenken kann, ob das, was man gestern jemand angetan hat, wirklich so gut war oder ob man dann nochmal nachbessern sollte oder so. Es hat gar nichts mit so etwas Positivem zu tun, sondern es geht immer nur darum, dich runterzumachen. Es geht immer nur darum, dich traurig zu machen und zu betonen, was für ein schlechter Mensch du doch bist. Zwei Stimmen in der unsichtbaren Welt, wenn es um dich geht. Ein Fürsprecher und ein Verkläger. Und ich möchte das heute einmal mit euch etwas auch vom Psychologischen her anschauen, weil ich finde das hochinteressant, die Überlappungen auch da zwischen dem, was Psychologie sagt und was wir in der Bibel hier finden. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Dr. Rolf Merkle und ich habe mal hier ein Zitat, bei dem habe ich viel gelernt. Und dieses Zitat ist: Kein Urteil hat weitreichendere Folgen als das, was wir über uns selbst fällen. Kein Urteil ist so mächtig, hat so viele Folgen, bewirkt so viel, wie wir das, was wir über uns selbst fällen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wie wir uns selbst sehen. Und eine Selbstverleugnung, so im oberflächlich christlichen Sinne, ach, beschäftige mich lieber mal nicht so viel mit mir selbst, ja, denke ich mal lieber an andere oder denke ich mal lieber an Gott oder so, auch das ist gar nicht unbedingt gesund. Das klingt oberflächlich fromm, ja, aber auch das ist gar nicht unbedingt gesund, wie du mit dir selbst umgehst, wie du über dich selber denkst und die Urteile, die du über dich aussprichst, nichts bestimmt dein Leben mehr als das. Jetzt ist natürlich die Frage, wo der Teufel herkommt, das wissen wir ungefähr in der Theologie, aber wo kommt dieser innere Richter her? Das will ich ja schon noch differenziert anschauen vom Teufel. Wo kommt dieser innere Kritiker eigentlich her, der so gnadenlos mit dir umgeht? Nun, meistens ist er bei dir eingezogen in dein Haus, wenn ich mal dein Leben mit einem Haus vergleiche, und zum Beispiel Erziehung, ja. Die ersten 3 Jahre, die wir auf dieser Welt sind, so weiß man heute, sind unglaublich formative Jahre. Aber man kann auch sagen, je jünger, desto formativer. Und die Dinge, die wir in der Zeit lernen über uns, ja, das sind die Dinge, die unser Leben ein Leben lang bestimmen. Ich glaube, es war Freud, der mal gesagt hat, und das Zitat ist nicht sehr freudig, auch wenn es von Freud kommt, wenn wir 83 wären, dann haben wir das große Vorrecht, dass wir 80 Jahre lang unsere ersten 3 Lebensjahre aufarbeiten durften. Das finde ich jetzt persönlich nicht Evangelium, oder? Und ich glaube, dass auch Jesus da noch was anderes zu sagen hat. Aber diese ersten 3 Jahre, diese ersten 6 Jahre, ist eine unglaublich formative Zeit. Und das, was da über uns ausgesprochen wurde, zum Beispiel in der Erziehung, von unseren Eltern zum Beispiel. Ich möchte einmal sagen, bevor ein schlechtes Gewissen hier wieder bei den Eltern die Runde macht, alle Eltern sind Menschen. Ich hätte, wenn ich der Schöpfer wäre, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Ich würde sagen, ich nehme die Menschen und ihr dürft sie zeugen und dann nehme ich die Engel und sie werden sie erziehen. Und ich finde, das wäre eine bessere Welt, oder? Aber das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, fehlerhafte Menschen zu nehmen, die selbst erzogen wurden und wo selbst nicht immer alles stimmt, die selbst noch unterwegs sind, ihre Kinder zu erziehen. Und natürlich machen wir dabei Fehler, aber selbstverständlich. Und so werden wir geprägt, so werden Kinder geprägt von Eltern, von Lehrern, Großeltern, ältere Geschwister, so diese Menschen, die in diesem Umkreis sind. Und wenn du da sehr oft gehört hast, Dinge wie, du bist dumm, du bist ungeschickt, du bist faul, du stehst nur im Weg, du bist peinlich, du willst dich ja immer nur in den Mittelpunkt stellen. Und solche Dinge, solche Urteile, die werden hineingesprochen in die Seele eines jungen Menschen und die speichern sich dort ab und werden zu einem inneren Richter, womit man dann sein Leben lang zu tun hat. Oder ein pädagogisch hochinteressanter Satz, würde man heute sagen, wie der Satz, sei ein lieber Junge und iss deinen Teller leer. Ja? Also etwas in dich hineinzustopfen, auch wenn du satt bis zum Anschlag, aber das trotzdem noch in dich hineinzustopfen, macht dich zu einem lieben Jungen hochinteressant. Und Menschen unterscheiden oft nicht zwischen böse sein oder böses getan haben. Das wünschte ich mir am allermeisten, dass Kinder das ganz, ganz früh lernen, weil das ist das Gedankengut der Bibel und des Evangeliums. Ja, Menschen tun manchmal Böses. Aus Neid heraus, aus Verletztheit heraus, aus warum auch immer. Menschen tun manchmal Böses, aber dieses böse Sein oder böses Tun. Und wenn das zum Beispiel hineingeprägt wird in ein Kind, ja, du hast etwas Böses getan, da müssen wir drüber sprechen, aber das macht dich nicht zu einem bösen Menschen. Ja, das macht dich nicht zu einem bösen oder faulen Menschen. Das Problem, das wir oft haben, ist, dass wir denken, manches Mal so als Christen, wenn wir uns schlecht fühlen über uns selbst und solche Urteile, dann denken wir, das ist unser Gewissen. Und gewissermaßen stimmt das auch. Aber was ist denn eigentlich unser Gewissen? Und wie können wir unser Gewissen abgrenzen von diesem inneren Kritiker, von diesem inneren Richter? Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass das Gewissen in sich selbst, in einem gefallenen Menschen, erstmal keine neutrale Instanz ist, sondern dass es geprägt wurde, was man darf, was man nicht darf und wann man ein schlechtes Gewissen hat. Jemand sagte mal, Das Gewissen ist wie ein herrenloser Hund, der jedem nachläuft, der pfeift. Und ich finde, das ist ein super Bild, um es auf den Punkt zu bringen. Ja? Wir werden geprägt, wie man lieb ist, nämlich indem man den Teller aufisst oder andere Sachen. Wir werden geprägt und unser Gewissen wird geprägt. Und das dürfen wir niemals eins zu eins mit der Stimme des Heiligen Geistes vergleichen. Wenn wir selber unser Gewissen prägen lassen in der Jesus-Nachfolge mit guten neuen Werten, hinter denen wir stehen, die unser Herz verändert haben und so, und handeln dann dagegen, dann mag dein Gewissen ein richtig guter Freund sein. In Diensten des Heiligen Geistes, aber nur weil du ein schlechtes Gewissen hast, heißt das doch nicht, dass du nicht lieb bist oder gar böse bist oder etwas Schlimmes getan hast. Und Ziel meiner Predigt und auch übrigens der nächsten ist es, diesen inneren Kritiker, diesen inneren Richter zu entmachten und mit dem besten Freund, den du jemals haben wirst, ersetzen, dein Anwalt, dein Fürsprecher, Jesus Christus. Klingt für mich nach Evangelium, oder? Den inneren Richter und Ankläger und Verkläger der Brüder in deinem Leben entmachten, von seinem Thron heben und darauf Jesus Christus setzen, dem du nachfolgen möchtest, den Sohn Gottes, der dein Fürsprecher ist, immer auf deiner Seite, der dich liebt, der all das Positive in dir sieht und der so gerne mit dir unterwegs ist. Wie können wir das tun? Wie können wir diesen inneren Kritiker entmachten? Nun, das erste ist, indem wir seine Lügen entlarven. Die Lügen des inneren Kritikers. Und ich möchte heute mal 5 mit euch kurz angucken und dann in der nächsten Predigt weitere 5 oder 6. Johannes 8, Vers 32 sagt ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was für eine wunderbare Verheißung. Und das ist mein Gebet gewesen für diese Predigt heute Morgen, dass wir die Wahrheit erkennen und dass wir diese Wahrheit ergreifen und festhalten und abspeichern und dass wir erleben, wie sie uns frei macht von so viel unnötigen, negativen Gedanken über uns selbst, Schuldgefühle und Komplexe, Gefühle von Wertlosigkeit etc. Was ich dir mitgeben möchte ist, das erste ist, dass wir ganz bewusst lernen, auf seine Stimme zu achten. Dieser innere Kritiker, der hat eine Stimme in uns und er sagt gewisse Dinge wieder und wieder. Und manchmal haben wir die schon so lange gehört, dass wir das gar nicht mehr merken. Wir denken, das ist unser Gedanke. So, ja, es fällt uns gar nicht so sehr auf. Und deswegen ist es eine super Idee, heute Morgen vielleicht mit Jesus einen Deal zu machen und sagen, Herr, in der kommenden Woche möchte ich mal richtig in mich hineinhören. Auch in den Situationen, wo es mir gar nicht so gut mit mir geht, wo ich schlechte Laune habe, wo ich mir selbst im Hals stehe, um mal hören, was wird denn da eigentlich gesagt? Und das mal aufschreiben, eine Woche lang. Aufschreiben, all die negativen Gedanken über dich aufschreiben. Das macht ein bisschen Mühe, weil oft merken wir es gar nicht, weil wir es schon so lange machen. Ja? Oft merken wir es gar nicht. Aber wisst ihr, manchmal spreche ich sogar Sachen aus. Ne? Da bin ich unterwegs bei meinem Auto und so und habe irgendwas vergessen, meinen Rucksack vergessen oder so. Und ich sage so halblaut, boah, Schäfer, geht's nach? Du vergisst immer alles. Ja, so solche Reflexgedanken. Ja, und das ist das andere. Viele sind Reflexgedanken. Er sagt Dinge in einer 100stel Sekunde, die sind nicht ausformuliert, brauchen sie auch nicht, weil du hast sie schon so oft gehört, dass einfach dieses Gefühl sich einstellt. Ja, er musste es noch nicht mal aussprechen, du hast schon wieder versagt. Er musste es noch nicht mal aussprechen, du hast schon wieder, irgendwas vergessen oder was kaputt gemacht. Er musste es nicht mal aussprechen, dieses Gefühl stellt sich ein in eine Art emotionalem Reflexdenken. Und darauf würde ich dir vorschlagen, wollen wir in der nächsten Woche einfach mal ganz genau achten, was herrscht denn da in mir? Was wird denn da eigentlich gesagt und von wem? 5 Lügen wollen wir uns angucken. Typische Muster. Lüge 1 ist die Alles- oder Nichts-Denke. Er ist ein absoluter Schwarz-Weiß-Maler, dieser innere Richter. Er kennt keine andere Farbe, er kennt kein Grau, er kennt keine Zwischentöne. Er denkt nur in Alles oder Nichts. Entweder bist du gut oder du bist schlecht. Entweder bist du wunderschön oder du bist fürchterlich hässlich. Entweder bist du ein Heiliger oder du bist der Satan in Person. Entweder bist du ein Sieger oder du bist ein Versager. Entweder bist du Erster oder du bist Letzter. Dazwischen kennt er nichts. Ja? Es ist eine absolute Schwarz-Weiß-Malerei, eine Alles-oder-Nichts-Denke. Du triffst eine falsche Entscheidung. Und wisst ihr was? Falsche Entscheidungen treffen gehört zum Menschsein dazu. Umwege verbessern die Ortskenntnis, hat mal jemand gesagt. Und genau so ist es. Ja? Es gab mal eine Phase in meinem sehr jungen Christsein und Predigersein, wo ich wirklich glaubte, der Heilige Geist ist bei uns. Und wenn wir auf ihn hören und mit ihm unterwegs sind, werden wir nie wieder eine Fehlentscheidung treffen. Ich kann euch heute als 60-Jähriger sagen, es hat nicht so funktioniert. Wir sind erlöst und haben einen neuen Menschen in uns, aber wir sind nicht von unserer Menschlichkeit in dieser Welt erlöst. Und durch Fehler lernen wir, oder? Wenn wir denselben Fehler zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal machen, ja, dann müssen wir mal drüber nachdenken, warum kriegen wir das nicht hin? Aber Fehler machen, ja, ist das Normalste der Welt. Und dann kommt dieser innere Richter. Du triffst eine falsche Entscheidung und fühlst dich wie ein Versager. Du fühlst dich so, als hättest du noch nie eine richtige Entscheidung getroffen. Und das bietet ihm, dem inneren Kritiker, dem Verkläger, ganz viel Angriffsfläche. Warum? Weil wir Fehler machen. Können wir das mal zusammen sagen? Weil wir Fehler machen. Das klingt so selbstverständlich, wenn man das jetzt hier so hört in der Predigt, aber ist das wirklich, was wir uns zugestehen im Alltag? Ja, ich mache Fehler. Und es ist völlig normal, Fehler zu machen. Es gibt keinen einzigen Menschen, der keine Fehler macht. Ja? Wir machen Fehler, aber wir machen nicht immer Fehler. Und in dem Moment, wo du einen Fehler gemacht hast, kommt eben diese Stimme, du hast es schon wieder getan. Und da gibt's viel Angriffsfläche. Er sagt dir, entweder bekommst du diesen Job oder sie durchschauen, dass du nicht gut genug bist. Und dann wirst du nie wieder einen Job bekommen. Kennst du das? Hast dich irgendwo beworben und auf einmal hast du das Gefühl, dein ganzes Leben hängt da dran. Und wenn du hier jetzt nicht genommen wirst, ja, dann kannst du dich eigentlich auch von der Brücke stürzen. Dann ist eigentlich aus. Entweder bestehst du jetzt diese Prüfung oder aber du wirst es nie wieder versuchen. Du wirst es dich nie wieder dran setzen und dein ganzes Leben ist versaut, du bist durchgefallen. Und dann in deiner Seele spielt das Panikorchester eine grauenhafte Musik vom Versagen, vom nicht gut genug sein, vom kein lieber Junge gewesen sein und all diesen Dingen. Aber immer völlig schwarz-weiß, immer völlig schwarz-weiß. Entweder bist du der Allerallerbeste oder du bist der letzte Dreck. Für ihn gibt's nichts dazwischen in der Art und Weise, wie er mit uns redet und welche Gefühle er uns gibt. Und weißt du, gerade so eine Prüfungsangst, für mich ist das eine mögliche Quelle einer Prüfungsangst. Wenn du das nicht schaffst, dann weiß die ganze Welt, wie dumm du bist. Dann wirst du unter der Brücke landen. Dann wirst du auf der Straße sitzen und Leute anschnorren, um irgendwie zu überleben, wenn du diese Prüfung nicht schaffst. Wenn man mal anhalten würde und mal kurz zuhören würde, was denke ich denn da eigentlich? Würde man denken, es ist ja eigentlich absoluter Quatsch. Nur dieser innere Richter ist schon so lange da, dass er nicht in Frage gestellt wird. Dieses Gefühl und dieser Gedanke, es fühlt sich so an, als käme es von dir. Es fühlt sich so richtig an. Und deswegen sage ich, der erste Schritt ist heute vielleicht mit Jesus darüber zu reden, zu sagen, ich will nächste Woche und übernächste Woche, ich will mal eine Seite in meinem Handy machen, wo ich mal aufschreibe, was sind denn da so an Gedanken in mir? Hochinteressant. Damit macht er deine Selbstliebe und dein Selbstwertgefühl kaputt. Und wenn wir uns nicht selber lieben, wenn wir uns nicht selber annehmen, das haben wir gelernt in dieser Predigtreihe, dann können wir auch nur sehr begrenzt Gottes Liebe annehmen. Und dann können wir auch nur sehr begrenzt Liebe für andere Menschen annehmen. Das gehört alles zusammen und ist deshalb so wichtig. Lüge Nummer zwei, übertriebene Verallgemeinerungen. Ja, da ist er der absolute Profi drin. Übertriebene Verallgemeinerungen. Hattest du einmal Pech, dann hast du eigentlich immer Pech. Hast du einmal versagt, dann bist du ein Versager und hast irgendwie immer versagt. Versteht ihr? So emotional. Und am besten wagst du gar nicht erst einen weiteren Versuch, denn du versagst ja immer. Der innere Richter hat vier Lieblingsworte. Diese Lieblingsworte sind immer, alles, nie und nichts. Merkst du dir. Wann immer du diese Worte hörst, nicht wann immer, aber sehr oft, ja, ist er am Werk. Merkst du dir? Immer alles, nie nichts. Du vergisst immer alles. Du bringst nie was zu Ende. Du bist immer so unkonzentriert. Er nimmt ein einzelnes Ereignis oder Verhalten und leitet eine allgemeingültige Regel davon ab. Das ist eigentlich so ein Schwachsinn. Und es ist so leicht zu durchschauen, aber weil er schon so lange da ist, es geht er so tief in unsere Seele hinein. Also, als ich angefangen habe, mich zu wehren, weiß ich noch, einen Sonntag habe ich meinen iPad-Ständer vergessen, heute übrigens wieder. Und dann sagt er zu mir, du vergisst immer alles. Und dann habe ich gelernt zu sagen, hallo, ich habe eine Hose an. Ihr seid bestimmt dankbar. Nein, es stimmt nicht. Ich vergesse nicht immer alles. Ich habe auch schon mal an was gedacht. Ja, was für eine Lüge. Stau auf der Autobahn. In der Psychologie spricht man ja von einem Aufmerksamkeitsfilter. Also was für Dinge fallen einem auf? Und was fällt einem gar nicht auf? Kennst du das noch? Vielleicht war deine Frau zum ersten Mal schwanger und du musstest was besorgen und gehst durch die Fußgängerzone und jede Frau ist schwanger. Du sagst, was ist denn hier los in diesem Land? War das der schöne Frühling? Überall schwangere Frauen, das gibt's doch gar nicht. Nein, es sind nicht mehr als sonst, Liebelein. Du hast es vorher nicht gesehen. Du denkst darüber nach, dir ein Auto zu kaufen. Irgendeins, jemand sagt, das ist gut, kauf dir das mal. Du denkst darüber nach und du siehst dieses Auto nur noch. Du denkst, boah, seit der das gestern gesagt hat, muss ich das verhundertfacht haben in diesen Autos. Du siehst sie immer und überall. Das ist der Aufmerksamkeitsfilter. Und das benutzt der innere Richter ganz stark immer wieder, um dich fertig zu machen. Beispiel Stau auf der Autobahn. Also meine Frau sagt immer, fahr links, ist das Beste. Früher habe ich gesagt, ich sag dir mal was, egal in welcher Spur ich fahre, das wird gleich die langsamste sein. Das klingt ja erstmal sehr demütig, ne? Ist es aber nicht. Es ist grenzenlos arrogant. Glaub ich denn wirklich, dass der liebe Gott das Universum so lenkt, dass ich in der langsamsten Spur bin? Das Gleiche an der Kasse, im Laden. Elende lange Schlange und ich stehe dann da und es geht nicht weiter. Und dann auf einmal Kasse 3 macht auf und ich rüber. 2 waren noch vor mir und ich denke, super, jetzt das richtig vorwärts gekommen. Und dann der vor mir, oh, das mit der Karte klappt irgendwie nicht. Herr Müller, Kasse 3, Herr Müller, Kasse 3. Stunden später, ja. Die anderen, wo ich vorhin stand, sind alle längst draußen, ja. Immer ich, ist doch klar. Glaub ich wirklich, dass der liebe Gott das Universum lenkt und dass da vorne ein Engel ist? Engel 1 an Engel 2, Schäfer ist auf Spur 3, alles klar. Das ist ja nicht mal sonderlich intelligent. Mit einem bisschen drüber nachdenken, kommt man dem ja schon auf die Schliche. Und doch ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen da nicht widersprechen. Es ist so ein Gefühl. Er sagt das in einer hundertstel Sekunde und du hast so dieses Gefühl. Ist ja klar, ich immer minderwertig, ich immer im Pech, ich immer da, wo es nicht gut läuft. Lüge 3. Eine eingeengte Wahrnehmung. Ja, das kann er richtig gut. Eine eingeengte Wahrnehmung. Er lenkt dein Augenmerk auf ganz bestimmte Dinge und andere Dinge, die blendet er konsequent aus. Aus dem alten Indien kommt ja ein Gleichnis zu uns. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Das ist da so bekannt wie vielleicht bei uns da beim Herzige Samariter oder so. Da geht es um 6 Blinde und einen Elefanten. Und diese 6 Blinden sollen diesen Elefanten betasten und sollen beschreiben, wie ein Elefant aussieht. Und der Erste sagt, so ein Elefant, das ist wie eine Säule, die in den Himmel ragt, wie ein Baumstamm. Und der Zweite sagt, nein, ein Elefant, das ist so schwabbelig wie eine Qualle und irgendwie wie so ein Pfannkuchen ein bisschen eher. Total weich. Der Dritte sagt, total weich. Wie bist du denn drauf? Ein Elefant, das ist wie ein gebogener Speer. Der wird immer spitzer an der anderen Seite. Und so beschreibt jeder, dann vielleicht der andere noch den Rüssel. Und dann kann man sich streiten. Und so ist der innere Richter. Er wird dein Augenmerk im Elefanten deines Lebens und deines Verhaltens immer genau dahin lenken, wo es sehr, sehr negativ für dich ist. Er will nicht, dass du das komplette Bild siehst. Der Kritiker macht dich blind für positive Eigenschaften und lenkt dein Augenmerk auf Details und reduziert dich auf diese Details. Du bist ein Elefant, das heißt, du bist ein Stoßzahn oder du bist ein Bein oder du bist ein Rüssel. Nein, es gehört so viel mehr zu dir. Und gerade besonders immer die negativen Eigenschaften. Wir alle haben Fehler. Wir alle haben Fehlprägungen. Wir alle können mal egoistisch sein. Wir alle können mal aus unlauteren Motiven was machen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Darüber haben wir auch viel gesprochen schon in dieser Predigtreihe. Da geben wir uns nicht einfach mit ab, sondern wir sind mit Jesus unterwegs, der uns ein neues Herz schenken möchte, eine neue Natur. Aber doch gehört es in diesem Leben auch noch dazu. Da kochst du für deine Freunde ein 5-Gänge-Menü und willst sie mal richtig verwöhnen. Und du gibst dir richtig, richtig Mühe. Die Vorsuppe ist ein Traum. Und was es da alles noch gibt, was du gekocht hast, 5 Gänge. Und die kommen aus dem Schwärmen nicht raus und danken dir und sagen, das ist das Beste, was wir jemals gegessen haben. Dann kommt zum 5. Gang. Da hast du dir was ganz Besonderes einfallen lassen. Du hast da eine Tschwangilulu aus Afrika importiert. Die gibt's hier gar nicht. Und das hast du, also diese Tschwangilulu hast du dann quasi mit Curry, Zucker, Honig und Senf zubereitet. Und es kam nicht so gut an. Ja, die Gäste sagen, ja, so ganz interessant, aber so ganz meins ist das nicht. Und irgendwann verabschieden sie sich und gehen nach Hause. Kann das sein, dass es bei manchen Leuten vorkommt, du fühlst dich so richtig wie ein Versager? Alles, was du mit in die Nacht nimmst, ist, der Nachtisch war scheiße. Ich habe mir diese Tschwangilulu aus Afrika importiert, um wirklich das perfekte 5-Gänge-Menü zu machen. Und ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft. Dabei hast du nur Lob bekommen, Schätzelein. Die haben geschmatzt und die haben dich gefeiert und die haben gesagt, das ist das Beste, was wir jemals gegessen haben. Aber wegen dieser Tschwangilulu hast du jetzt eine depressive Stimmung, schlechte Laune und fühlst dich wie ein Versager. Genau das ist das, was der innere Kritiker will. Genau das ist das, wofür er steht. Eine eingeengte Wahrnehmung. Und er lehrt dich, er gibt dir eine Brille, die in deinem Leben immer alles sieht, was nicht gut gelaufen ist. Und dann sollst du darauf reduziert werden. Du bist der, der dann immer alles vergisst. Du bist der, der niemals was richtig machen kann. Du bist der, der seine Freunde enttäuscht hat. Du bist der, darauf reduziert er dich. Und natürlich ist das ein schreckliches Gefühl. Und wenn wir einmal vielleicht das so richtig klar kriegen, das geschieht ja jetzt nicht durch eine Predigt oder über Nacht, das ist ja ein Weg, auf dem wir uns machen, einfach mal aber jetzt abspeichern, okay, Herr Jesus, das ist nicht deine Stimme. Selbst wenn sie mir etwas vorwirft, was vielleicht mit meinem Verhalten zu tun hat, wo man wirklich ethisch Fragen dran stellen könnte, selbst dann ist dieses Niedermachende, Zerstörerische, dich darauf reduzieren, dich runterziehende, ist niemals die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist niemals die Stimme Gottes. Da, wo Jesus in unser Leben spricht, wo wir uns verbessern können, wo wir mehr noch in das Ebenbild Jesu hineinwachsen können, da macht er uns Mut. Da fordert er uns auf. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus, singen wir in einem Lied. Das ist so positiv. Ja, du kannst das, ich glaube an dich. Und dann entwickeln wir uns, dann verändern wir uns. Der innere Richter mit all seinen moralischen Ansprüchen hat noch niemals einen einzigen Menschen auch nur 1% besser werden lassen. Er ist nicht Gott, er ist nicht die Stimme Gottes, er ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist der Verkläger der Brüder. Psychologisch gesprochen, in jedem Menschen ist es diese tiefe Urprägung, die mit deinen Werten und dem, was du willst oder nicht willst, ganz wenig zu tun hat, sondern die das, dir das einfach aufzwingt und dir dafür dich runterzieht und depressiv macht, im schlimmsten Fall. Lüge 4. Ein übertriebenes Verantwortungsgefühl. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder von uns einmal eine Feststellung für sich trifft und die wirklich tief abspeichert. Jeder Mensch ist zunächst mal verantwortlich für sich selber. Es gibt ja schon mal so Menschen, so Helfertypen, vielleicht auch mit Helfersyndrom. Und das ist ja toll, wenn man anderen hilft aus Liebe. Das ist ja ganz, ganz wunderbar. Aber ich glaube, gerade wenn man das gerne tut oder auch in seinem Hilfeberuf ist, wo man anderen hilft, ist es so wichtig, mal klar zu haben, das allererste ist, dass ich verantwortlich bin für mich. Es gibt ja ein Baustellenschild, kennen wir alle, ne? Kenne ich aus meiner Kindheit noch nur zu gut. Da steht juristisch ein absoluter Schwachsinn drauf, aber Sie hören nicht auf, es zu drucken. Betreten der Baustelle verboten, Eltern Eltern haften für ihre Kinder. Nein, in unserem Rechtsstaat haftet keiner für das, was ein anderer tut. Eltern haften für ihre Aufsichtspflicht, das ist schon richtig. Wenn du sagst, geh mal raus und spiel mal auf der Baustelle, ja? Und es gibt da, meine Mama hat gesagt, ich darf hier spielen. Kann sein, dass es Ärger gibt, aber du haftest nicht für dein Kind, du haftest für deine Aufsichtspflicht, die du vernachlässigt hast. Keiner haftet für einen zweiten Menschen, sondern jeder haftet direkt für sich selber. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, mehr noch als bei diesen Kindergeschichten. Aber Kinder, dein Kind ist sitzen geblieben. Bist du schuld? Hättest du vielleicht ein bisschen weniger dich mit deinen Freundinnen treffen können oder mit deinen Freunden und ein bisschen mehr Schulaufgaben mit ihm machen können? Hättest du vielleicht irgendwie das verhindern können? Dein Kind bleibt sitzen. Und ich frage dich, was macht das mit dir? Bist du schuld? Dein Kind ist aufgegriffen worden, wo es einen Joint geraucht hat und wird jetzt von der Polizei nach Hause gebracht, kommt auf die schiefe Bahn. Bist du schuld? Ist das wegen dir? Kennst du diese innere Stimme, die dir sagt, du bist schuld und reduziert dich darauf? Dein Partner ist gerade sehr, sehr unglücklich und sehr, sehr mürrisch und geht durch eine sehr, sehr schwere Zeit irgendwie. Und bist du das schuld? Ist das deine Aufgabe, das zu ändern? Versteh mich doch nicht falsch. Wir wollen doch gerne dem Partner helfen und das Kind unterstützen. Und das wollen wir ja. Das ist ja auch unser Auftrag. Das wollen wir ja tun. Aber ich rede jetzt von diesem inneren Kritiker, was er daraus macht, wenn es mal nicht so läuft. Kann das sein, dass Menschen mit Kindern, die einen Einserschnitt-Abi haben, bessere Eltern hatten? So grundsätzlich? Ich glaube nicht. Kinder sind übrigens auch unterschiedlich intelligent, egal was die Eltern glauben wollen. Ja? Oder wenn ein Kind eine wilde Teenagerphase macht. Ich sage euch was, ich habe Gott eine Sache geklärt, als ich Vater wurde. Das erste Mal, als ich Vater wurde, war ich 20 und das zweite Mal war ich 27. Und ich habe gesagt, weil ich auch so ein paar Freunde hatte und die hatten ganz große Schwierigkeiten mit der Entwicklung ihrer Kinder. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn meine Kinder dir nachfolgen und wenn daraus richtige Menschen werden, also so Erwachsene und mit Beruf und so, verspreche ich dir zwei Dinge. A, ich werde kein Buch drüber schreiben. Und B, ich werde niemals angeben, sondern werde immer nur sagen, das war alles nur Gnade. Punkt 1 habe ich durchgehalten. Und Punkt 2, ja, es ist ein täglicher Kampf, das muss ich schon zugeben. Aber ich freue mich riesig. Ja? Versteht ihr? Ich habe nicht mehr richtig gemacht, als da, wo Kinder fürchterlich entgleist sind und auch schlimme Dinge passiert sind. Ich habe nicht mehr richtig gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben. Ich wurde von einem Vater erzogen, der selbst niemals einen Vater hatte, aber er war mein Vater und er hat sein Bestes gegeben, der beste Vater zu sein, der er konnte. Und das habe ich auch getan und das hat meine Frau Bente getan und das tun wir alle doch mehr oder weniger. Klar machen wir auch Fehler und können uns überlegen, mach das mal nicht so, das hat negative Auswirkungen. Versteht mich doch nicht so schwarz-weiß. Natürlich machen wir nicht alles richtig. Aber auch die, die alles richtig gemacht haben, haben keine Garantie, dass dann was weiß ich aus deinen Kindern wird. Jeder ist zunächst mal für sich verantwortlich, auch in Bezug auf deine Kinder. Als Pastor im Laufe meiner Jahre habe ich festgestellt, dass das besonders beliebte Angriffsziele für den inneren Richter sind. Nun gehöre ich zu einer Bewegung, in der es schon einige stark wachsende Gemeinden gibt. Und es gibt so eine Mentalität in diesem Bund, in dem ich ja viele Jahrzehnte bin, dass die, die eine stark wachsende Gemeinde haben, auf der nächsten Konferenz die Predigten halten und sagen, dass wir alle so stark wachsende Gemeinden haben könnten und uns sagen, wie es gemacht wird und noch ein Seminar anbieten und so weiter. Und ja, die wissen es halt. Und es gibt da eine Theologie, die ist ja auch zum Teil richtig, wenn auch einseitig, nämlich Gott hat es bestätigt. Wenn dann die Zeugen Jehovas auch wachsen, dann haben wir manchmal ein Problem. Hat Gott das auch bestätigt? Nee, da ist es anders. Aber Gott hat es bestätigt. Und ich habe irgendwann mal gesagt, Leute, wie kann denn der allmächtige Gott einem armen Idioten einfach mal Gnade schenken? Einfach mal so. Ohne dass man direkt sagt, alles richtig gemacht, Gott hat bestätigt. Ja. Und es gibt verschiedene Phasen in verschiedenen Gemeinden. Es gibt oftmals die Gemeindegründung in Großstädten und ganz viele Leute kommen in relativ kurzer Zeit zusammen. Und wenn das die Musik dann ganz professionell ist und was da nicht alles gemacht wird, Gott hat das bestätigt. Und diese vielen Leute, die kommen natürlich größtenteils auch aus anderen Gemeinden. Hier ist jetzt einfach cooler und so. Was ich sagen will ist, was passiert eigentlich mit den armen Kollegen, die seit 5 Jahren in einer Gemeinde sind und die ist ungefähr gleich geblieben. Die Leute kamen gerne zum Bibelabend, war immer klasse und gemeinsam Gott gelobt, miteinander unterwegs. Aber haben sich auch ein paar bekehrt, sind dazugekommen, aber einige sind auch weggezogen. Und hat Gott mich nicht bestätigt, ist ja so die Konsequenz dann auf der anderen Seite. Das ist das, was der innere Richter mehr liebt als alles andere. Wenn du in der Seelsorge bist, vielleicht sogar noch als Pastor, und du stehst vor deinen Schäfchen und dann siehst du die 20 Seelsorgefälle des letzten Jahres und irgendwie ist da kein großes Wachstum. Und manchmal erliegst du sogar der Versuchung, in der Predigt so ein paar ganz linke Dinge einzubauen, die ihnen sagten, dass das an deinem super Seelsorger nicht gelegen hat, sondern dass du wohl auch mal gehorsam sein müsstest oder sowas. Ja? Der treibt seine Spielchen mit uns bis hinein in die Christusnachfolge und in die Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir das aufdecken, aufschreiben, durchschauen und dass wir ihn ersetzen mit dem, der immer gut von uns redet. Mit dem, der immer unser Anliegen im Blick hat, der immer für uns da ist. Könnt ihr noch einen? Lüge Nummer 5, das ist die auch eine ganz schlimme, Gefühlsdenken. Das macht er ganz viel. Es gibt so eine Art Gefühlsdenken. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich nenne es auch gerne Reflexdenken, dass in gewissen Situationen kommt dieses Gefühl, das sagt Versager oder stehst immer im Weg oder vergisst immer alles oder all diese Pauschalurteile werden gar nicht mehr ausgesprochen. Du kriegst einfach dieses Gefühl, aber es ist schon durchaus erkennbar. Und es ist ja auch so, dass unser Fühlen sehr von unserem Denken geprägt wird. Ja, merken wir ja oft. Oft denken wir etwas, wir denken über etwas nach. Ja, den letzten Urlaub und wie schön das war und wir haben vielleicht gute Gefühle. Man denkt über etwas anderes nach und man hat vielleicht ganz schlechte Gefühle. Und das nutzt der innere Richter gnadenlos aus. Zuerst sagt er dir, du bist wertlos, dumm und hässlich. Darüber denkst du nach, wie wertlos, dumm und hässlich du bist. Und was passiert? Du fühlst dich auf einmal wertlos, dumm und hässlich. Und dann kommt seine Stimme und sagt, siehste, eigentlich weißt du es doch selbst. Eigentlich weißt du es doch selbst. Damit ist doch jetzt spätestens bewiesen, dass du wertlos, dumm und hässlich bist. Du kannst es doch geradezu fühlen. Ja, aber du fühlst es, weil er es gesagt hat. Weil es in deinem Denken war. Weil er es ausgesprochen hat. Er schickt den Gedanken, du denkst drüber nach. Du fühlst es dann und dann sagt er, er habe recht. Kennt ihr diesen sehr unappetitlichen alten Witz? Ich glaube, den habe ich als Kind schon erzählt. Von diesen beiden Männern im Zug, die sich so gegenüber sitzen und sie fahren so durch das Land. Und der eine verträgt das Zugfahren nicht so gut und dem ist richtig schlecht. Und irgendwann kann er nicht mehr und er erbricht sich. Genau über den anderen drüber. Und der andere sitzt da und sagt, Sie Schwein. Und der sagt, ja, gucken Sie sich doch mal an. Das ist er. Das ist genau dieser Verkläger der Brüder. Ja? Er gibt dir den Gedanken, dann fühlst du das in deiner Gefühlswelt. Und dann sagt er, ja, da ist doch der Beweis. Da ist doch der Beweis, dass du wertlos, dumm und hässlich bist. Ich möchte heute Morgen diese Predigt schließen, indem ich noch einmal sage, was ich die ganze Zeit ja sage, was noch mal ein bisschen einmassiere, vielleicht in deinem Herz oder dass der Heilige Geist es einmassiert. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Gott ist Liebe und Gott ist für dich. Und alle Theologen und altgediente Geschwister, denen jetzt so dieser Gedanke kommt, ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen auf der anderen Seite, es gibt keine andere Seite. Gott ist nicht schizophren. Er liebt dich und er ist für dich. Er steht auf deiner Seite. Ja, er möchte, dass du dich veränderst. Er möchte, dass du ihn und die Menschen liebst. Aber er möchte auch, dass du dich erstmal liebst. Und alles Religiöse in dir, was immer wieder anklagt, dass du kein guter Christ bist, dass du kein guter Jünger Jesu bist. Und da gibt's ja ein paar Sachen, an denen kann man das festmachen, oder? Du betest viel zu wenig. Du liest viel zu wenig in deiner Bibel. Ich habe das früher schon manches Mal gedacht, als ganz junger Mensch. Du kannst ja als Gastprediger in irgendeine Gemeinde gehen heute Morgen, evangelikale Gemeinde, und du kannst sagen, das Problem ist, es wird zu wenig gebetet. Und alle Köpfe neigen sich. Ja, es wird zu wenig gebetet. Also der hat keine Gabe der Erkenntnis oder hat nicht prophetisch irgendwas gesehen. Es funktioniert überall. Kann das sein, dass wir zu einer Bewegung gehören, wo alle zu wenig beten? Oder ist es vielleicht so, dass noch keiner dieser Oberschlaumeier uns jemals gesagt hat, wie viel Gebet wäre eigentlich genug Gebet? Und wenn man dann noch mehr betet, ist es dann Sünde? Ja, wenn ich frage, wer hat diese Woche genug gebetet? Ich weiß nicht, wie viele Hände. Wollen wir es mal machen? Ja, der Olli hat genug gebetet. Olli, würdest du mir die Hände auflegen? Ich brauche alle Hilfe, die ich kriegen kann. Ja. Na, das kann einfach so unterstellt werden. Und es ist vielleicht in unserem Herzen schon zur Stimme des inneren Richters und des Verklägers geworden. Nein, wir haben nicht genug gebetet, kann man pauschal sagen. Wir haben auch nicht genug Bibel gelesen. Wir haben auch nicht genug gespendet und wir haben auch nicht genug was weiß ich. Der Druck wird immer größer. Und jetzt kommt das wirklich Traurige. Ich wiederhole nochmal. Kein Christ ist jemals ein Millimeter geistlich gewachsen durch diese Stimmen. Sie verurteilen dich. Sie nehmen dir noch die Kraft, wie bei der Prüfung. Sie nehmen dir noch die Kraft, dich weiterzuentwickeln, Gott zu suchen, mit Jesus unterwegs zu sein. Einfach durch dieses schreckliche Unwürdigkeitsgefühl, weil du ja immer zu wenig betest. Und dann kommt der nächste Prediger und der wieder betont, Jesus hat alles für uns getan am Kreuz von Golgatha. Er hat alles für uns getan. Wir brauchen nur kommen. Und du denkst, ja, alles hat er getan. Wir brauchen nur kommen. Aber in meinem Fall hat es leider nicht gereicht. Ich muss nicht nur kommen, sondern ich bin der ewige zu wenig Beter, wenn ich mich vorstellen darf. Ich bin der ewige schlechte Christ. Ich bin der ewige, ja, bist du Christ? Ich hoffe doch, ja. So, ich hoffe mal, der Schäfer hat recht und da ist ganz viel Gnade für mich. So, ne? Aber dieses als Christ sich auch ein bisschen als Versager fühlen, ja. Zu denken, ich bin nicht im Willen Gottes und so weiter. Und wisst ihr was? Das ist ja das Schlimme, das Paradoxe. Das hält uns ab davon, im Willen Gottes zu sein, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben und uns auch charakterlich zu verändern. Das geht nie durch Druck, das kommt immer mit Sog. Und diesen Sog verpassen wir, weil dieser Druck da ist. Und im 1. Johannes 3, 19 bis 20, wir haben ja kürzlich über den 1. Johannesbrief ausführlich geredet, da heißt es 3, 19 bis 20, und daran erkennen wir, sagt mal erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. In der letzten Predigt habe ich diesen Satz gebraucht, Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen, Liebe fragt nach Ursachen. Aber was für eine wunderschöne Verheißung von dem Mann, der das auch geschrieben hat mit dem Verkläger der Brüder und mit dem Fürsprecher. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Wenn unsere Herzen voller Verdammnisgefühle und schlechtes Gewissen und es reicht alles nicht, was ich hier zusammenlebe. Wenn wir so unterwegs sind, damit werden wir unsere Herzen stillen. Wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Er weiß alles. Er kennt deine schlimmen Komplexe, die du vielleicht seit vielen Jahren mit dir rumschleppst. Und weiß, warum du manchmal so doofe Sachen sagst. Er weiß, warum du manchmal, obwohl du es dir so vorgenommen hast, hinter dem Rücken von Geschwistern redest und ziemlich ablästerst schon und negative Sachen sagst. Und hinterher wird dir wieder klar, dass du es gemacht hast. Aber vielleicht hast du noch nicht mal verstanden, warum du es gemacht hast. Du bist einfach nur traurig über dich und denkst, Mensch, das wollte ich doch nicht mehr. Wenn dein Herz dich verdammt, so ist er größer als dein Herz und er weiß alles. Er zählt nicht nur, was du falsch machst. Er sieht die Ursachen und möchte so gerne mit dir an diese Ursachen rangehen. Er möchte so gerne, dass dieser innere Richter, dass dieser Verkläger der Brüder und Brüderinnen, dass er gestürzt ist in deinem Leben und dass er seine Macht verliert und dass Jesus auf dem Thron sitzt, dein Fürsprecher. Das ist, worum es geht in der Jesus-Nachfolge. Ist das gut? Jesus will auf dem Thron deines Herzens sitzen und dein Christ sein, auch wenn du vielleicht ein alter Fuchs oder Hase bist und viele Jahrzehnte dabei. Ich glaube, es gibt einen neuen Anfang. Es gibt auch ein Weiterkommen und dass diese Kraft des Evangeliums, wo wir Gott lieben und uns lieben durch Gottes Liebe und andere lieben, wirklich Bahn bricht in unserem Leben. Die Liebe Gottes kann mehr. Davon bin ich überzeugt. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wenn Predigten von mir auf der Prediathek gehört werden. Wenn es dich gesegnet hat und berührt hat und du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du etwas spenden magst an meinen Verein Schlussstrich e.V., der auf der ganzen Welt gegen Kinderprostitution vorgeht und kämpft und eine gute Arbeit macht. Ganz, ganz herzlichen Dank.